Papa, woran erinnerst du dich, wenn du an den Riesentorlauf-Sieg von Rudi Nierlich bei der Ski-WM 1991 denkst?
Da denke ich einfach an einen der riesigen Erfolge, den Österreich dank Rudi Nierlich gehabt hat, der letztlich etwas ganz Besonderes war. Und dieser Sieg von Rudi Nierlich hat viel für Österreich Skisport bedeutet.
Robert Seger Senior und Robert Seger Junior in Erinnerungen eines Norwegerpullis.
Grüß Gott und herzlich willkommen
bei Erinnerungen eines Norwegerpullis. Wir sind
Robert Seger Senior
und Robert Seger Junior. Wir sind ein Vater-Sohn-Duo und wir erinnern uns hier alle zwei Wochen an große, an kuriose, an spannende, an unvergessliche und manchmal auch tragische Momente der österreichischen und manchmal auch internationalen Sportgeschichte. Und diesmal geht es endlich, kann man sagen, wieder in deine Paraderolle, eigentlich in den Norweger Pulli hinein. Es geht zum Skisport und zwar eine Geschichte, die hat alles. Es war eine Heim-WM, es gab Favoriten, es gab Dramen, es gab Triumph, es gab Volksfeststimmung, es gab ganz viel Sonnenschein und auch ein bisschen einen bitteren Nachhall. Und irgendwie passt diese Episode auch zur Episodennummer 13, die von manchen auch als Unglückszahl gesehen wird. Wir gehen heute zurück ins Jahr 1991 zur Heim-Ski-WM in Saalbach-Hinterklemm und dort schauen wir uns einen ganz besonderen, großen österreichischen Moment an, den Riesentorlaufsieg von Rudi Nierlich am 3. Februar 1991. Und wenn man sich heute diese Skiübertragung anschaut, dann erinnert man sich, für die, die dabei waren, natürlich sofort wieder auch an den Riesentorlauf. Rudi Nierlich mit weißer Zipfelmütze damals gestartet. Ein unglaublicher Lauf, ikonisch, er liegt eigentlich schon am Boden, rappelt sich irgendwie auf im Zielhang und fährt dann ins Ziel mit Bestzeit. Die Geschichte rundherum, er war der Titelverteidiger aus Vail 89 und verteidigt hier seinen Weltmeistertitel bei der Ski-WM gegen einen der ganz großen Superstars im Skisport, Alberto Tomba. Lieber Papa, nimm uns noch einmal zurück zu diesem spannenden Lauf, der Riesentorlauf in Saalbach. Wie hast du das damals erlebt?
Diesen Riesentorlauf habe ich so erlebt, dass für mich und für viele Alberto Tomba der große Favorit war, war gar keine Frage. Alberto Tomba war, wenn er durchgekommen ist, zu seiner Zeit auch kaum nicht zu schlagen. Und dann passiert etwas ganz Besonderes, das muss man sagen, da Alberto Tomba fährt und man erwartet etwas und auf einmal sieht man nicht mehr und plötzlich sieht man ihn neben der Strecke stehen. Das war ja damals zu wenig Kameras oder was es gegeben hat. Es war jedenfalls eine Übertragung, bei der man den wahren Ausfall von Alberto Tomba überhaupt nicht erleben konnte und sehen konnte. Und mit einem Moment war das plötzlich gedanklich was Neues. Ja, jetzt haben wir ja plötzlich eine Chance und da können wir ja was machen. Und vielleicht schaffen wir es auch jetzt, wo Tomba geschlagen ist und Tomba draußen ist, um das wirklich mit einem Österreicher zu schaffen. Und es war ja dann auch so.
Genau, es war ja, also in dem Augenblick, wo ja der Tomba ausgefallen ist, war klar, Rudi Nierlich ist Weltmeister. Es war ja, nach dem ersten Durchgang hat der große Favorit Alberto Tomba geführt. Es waren 60 Tore gesetzt im zweiten Durchgang. Rudi Nierlich war der Vorletzte, er war Zweiter nach dem ersten Durchgang, fährt dann diesen Husarenritt, wo er wirklich schon am Boden liegt, kommt mit knappem Vorsprung vor dem Schweizer Urs Kehlin ins Ziel. Und dann war der Moment, wo man dann umschneidet auf Tomba.
Ja, unglaublich. Das war also ganz kurios, wie das passiert ist, ist mir heute noch ein Rätsel. Es gab nicht so viele Kameras, es gab nicht so viele Möglichkeiten. Damals war ich meine andere Zeit und es war wirklich etwas. Und du bist als Kommentator dann auch plötzlich nervös. Was ist jetzt los eigentlich? Wo ist der Tomba? Was ist los? Also es geht jetzt darum, schafft der Tomba und ist er Erster und der Nierlich Zweiter oder schafft das nicht der Tomba? Und dann siehst du ihn plötzlich neben der Strecke. Und dann war klar, wir haben gewonnen, Nierlich ist der Sieger gewesen.
Genau, und Alberto, du hast es schon gesagt, Tomba La Bomba, der war eigentlich der ganz große Favorit, hat bei dieser WM nichts gerissen, war Vierter im Slalom, ist ausgeschieden im Riesentorlauf. Seine WM kam aber noch, er hat dann 96 Gold im Slalom und im Riesendorlauf in der Sierra Nevada geholt. Übrigens, interessante Anekdote noch. Ich weiß nicht, ob du dir an das noch erinnern kannst. Es waren ja zwei kuriose Dinge an dem Riesendorlauf. Das erste war, Nierlich kommt ins Ziel und dann wartet man auf die Fahrt von Tomba und man sieht ihn eigentlich nur neben der Strecke stehen. Aber dann hat es auch noch gedauert, bis der Sieg von Rudi Nierlich tatsächlich von der FIS bestätigt wurde, weil irgendwie eine Plombe seines Rennanzuges gefehlt hat, irgendeine Prüfplombe, und die war irgendwie offenbar bei der wilden Fahrt verloren gegangen.
Gott sei Dank, kann man nur sagen, nicht? Ja. Sonst hätten die womöglich ihn dann noch disqualifiziert. Das ist ja unglaublich, genau, was damals war.
Man hat noch warten müssen, ja, bis dann endlich das war. Auch interessant, ich habe mir auch die Teile der Übertragung noch einmal angehört, gibt auch auf YouTube, werden wir euch verlinken. Auch interessant, damals mit Co-Kommentator, und Co-Kommentator war ja damals Hansi Hinterseher.
Ja, der Hansi war lange Zeit mit mir Co-Kommentator, mit ihm war es auch ganz lustig, das zu machen. Der Hansi war ja ein lieber Kerl, war ein netter Bursch und hat halt auch seine Geschichten versucht zu erzählen. Und er war natürlich auch einer, der den Skisport geliebt hat, weil er selber ein exzellenter Skifahrer war. Nur hat er relativ zu früh eigentlich dann einen anderen Weg beschritten, sonst hätte er vielleicht auch noch viel mehr gewinnen können. Denn Talent war er ja, ein großes Skitalent. Aber wie gesagt,
verdienen hat er dann mit dem anderen mehr können.
Ja, wesentlich mehr, natürlich. Aber wie gesagt, es war natürlich eine kuriose Weltmeisterschaft, weil wie gesagt, Tomba, wo ist er? Wo ist er? Jeder hat gesagt, wann kommt der? Und der Sixen plötzlich neben der Strecke stehen. Das war mal das eine. Und dann die Diskussion rund um Nierlich. Also so einfach war das damals gar nicht, bis man endlich sagen können, Nierlich ist Weltmeister.
Genau. Und dieser Rudi Nierlich, der war ja damals schon eine ikonische Figur im österreichischen Skisport, ist ja bekannt geworden auch durch seine stoischen Sprüche, die er immer gehabt hat. Ich kann mich noch erinnern, vom Rudi Nierlich ist überliefert, wenn's läuft, dann läuft's, wenn's gut ist. Bei seinem ersten WM-Sieg hat er dann einfach im Interview drauf gesagt, ich hab's. Das war sein Kommentar. Und über Alberto Tomba hat er gesagt, der kocht auch nur mit Wasser.
Gut gesagt. So ist es auch.
Er hat in Vail schon zweimal Gold gewonnen im Slalom und im Riesentorlauf. Was war denn das für ein Typ, der Rudi Nierlich? Du hast ja gesagt, du hast mit vielen Skiläufern auch mehr Kontakt gehabt, warst mit manchen auch ein bisschen befreundet. Wie war der Kontakt zu Rudi Nierlich? Was war das für ein Typ?
Er war ein netter Typ, muss ich offen und ehrlich sagen. Der Rudi Nierlich war ein sympathischer Bursch, mit dem konnte man einfach miteinander in Ruhe reden, und wahrscheinlich konnte man miteinander auch ein Glas Bier trinken. Haben wir um die damalige Zeit auch öfters mit Skifahrern, war Cannabis, dass einer ein kleines Glas Bier getrunken hat. Das war einfach damals, hat dazugehört ein bisschen zum Skisport. Und es war viel Spaß, muss ich sagen, hat man mit den Sportlern gehabt. Und man war ihn so eng beisammen. Man hat in gleichen Hotels teilweise gewohnt. Ist später ja alles in der Form nicht mehr möglich gewesen. Aber du warst zusammen, du bist mit ihnen gemeinsam gereist. Du warst eigentlich mit den Skisportlern so befreundet wie mit Freunden, weil du hast über Jahre mit den gleichen immer zu tun gehabt und hat viel Spaß gemacht. Und mit den einen hast mehr geredet, mit den anderen hast weniger geredet, aber du konntest mit allen kommunizieren und du konntest auch mit den Gegnern der Österreicher, hat man einen engen Kontakt gehabt. Der Roberto Tomba war ein netter Kerl.
Na klar,
Oder Ingemar Stenmark, will ich ja gar nicht erwähnen, der war ja überhaupt einer der größten Schweiger, aber er hat respektiert jemanden, von dem er gehört hat, der hat es gut gemacht, mit dem hat er dann auch gesprochen. Auch mit Ingemar Stenmark war ich eigentlich gut befreundet. Der hat mich gekannt und ist gekommen und hat mich begrüßt.
Ja, klar. Ja. Und Rudi Nierlich gilt ja heute als einer der Ersten, der so im Carving-Stil gefahren ist. Der ist ein bisschen anders damals schon gefahren als die anderen. Und hätte ja, werden wir nachher vielleicht noch dazu kommen, hätte sein Leben nicht kurz danach ein tragisches Ende gefunden, hätte der noch viel mehr gewinnen können.
Da hast du vollkommen recht, denn er war ja eigentlich gerade am Beginn einer großen Laufbahn, man darf nicht vergessen, wenn er mindestens 5 Jahre wäre noch gefahren, wie jeder andere mindestens bis zum 30. Lebensjahr mindestens gefahren ist, da wäre noch einiges gegangen, aber was wäre, wenn, über das kann man jetzt nicht diskutieren. Er hat diesen Erfolg gehabt und dann kommt der tragische Moment.
Genau. Bleiben wir noch kurz bei der WM ganz generell. Es war Salbach 91, ja. Das war nicht irgendeine, sondern eine, die ganz viele interessante, komische Vorzeichen auch hatte. Es war die Zeit des ersten Golfkrieges, 5 Tage vor der Eröffnung war die Operation Desert Storm. Es war ein tragischer Skiunfall, auch kurz vorher. Gernot Rheinstadler, ein Österreicher, ist beim Lauberhornrennen gestürzt und dann auch tödlich verunglückt dabei. Man hat sogar überlegt, ob man nicht die ganze WM absagen soll. Das Einzige, was man am Ende abgesagt hat, war die Eröffnungsfeier. Dann war das eine unglaublich sonnige WM. Man sagt heute, da waren 14 Tage durchgehend schönes Wetter, Sonnenschein. Und es war für Österreich natürlich gewaltig. Wir haben 5 goldene, 3 silberne, 3 bronzene. So viel haben wir schon lange nicht mehr dann gehabt.
Du hast vollkommen recht. Und man hat so das Gefühl gehabt, der Himmel hat geholfen, dass die Weltmeisterschaft wirklich etwas wird. Nach all den tragischen Momenten, die es vor dieser Weltmeisterschaft gegeben hat. Und dann strahlt die Sonne vom Himmel und man hat im Laufe der Tage dann dort diese Weltmeisterschaft auch genießen können. Trotz aller Probleme, die es gegeben hat. Aber es war eine wunderschöne Weltmeisterschaft. Und ich muss sagen, sie wurde auch wunderbar organisiert. Und die Österreicher waren in einer Sternstunde, kann man sagen, unterwegs, oder?
Genau, es gab ja viele große Geschichten bei dieser Weltmeisterschaft, da müssen wir vielleicht über ein paar noch reden. Stefan Eberharter, über den haben wir auch schon eine Folge gemacht. Sein Stern geht hier plötzlich völlig überraschend auf mit 2 goldenen, er gewinnt Super-G und Kombination. Damit hat überhaupt niemand gerechnet. Es dauert dann noch eine Zeit, bis er dann wirklich noch einmal zurückkommt.
Und dann ist er der große Abfahrer noch
geworden. Wurde er der große Abfahrer. Petra Kronberger gewinnt Abfahrtsgold, stürzt dann, kann nicht mehr starten, ist trotzdem zufrieden mit dem Abfahrtsgold, das wollte sie gewinnen. Und dann natürlich Uli Meier holt Gold im Super-G und Silber im Riesentorlauf. Auch ein bisschen ein bitterer Beigeschmack. Rückblickend werden wir dann vielleicht auch noch besprechen. Und dann gab es noch eine unglaublich kuriose Szene im österreichischen Abfahrtslauf. Wir hatten einen großen Favoriten am Start, Helmut Höflener. Und ja. Was ist denn damals passiert am Start?
Ja, was wirklich am Start passiert ist, weiß ich nicht, aber der ist weggefahren und ist eigentlich plötzlich mit an den Ski gefahren. Nicht? Also ich meine, hat er da noch einen Fehler gemacht oder hat der Betreuer da ein bisschen zu wenig geprüft jedenfalls? Das hat es vorher und nachher nie gegeben. Und ein Favorit auf den Sieg in der Abfahrt hat dann so ein Pech, dass er plötzlich nach wenigen Metern auf einen Ski fahren muss. Und mit einem Ski kannst du nicht eine Abfahrt bestreiten. Nein, es war ein Wahnsinn. Mir hat er so leid getan, weil der Steirer war ein ganz lieber Bursch, muss ich sagen. Und er war ein netter Kerl und er war ein erfolgreicher Abfahrer. Und er hat eigentlich gerade diese WM zu seinem Ziel gesteckt gehabt. Genau. Er hat gedacht, er wird die gewinnen.
Genau. Kuriose Situation am Start. Er geht aus dem Start und steigt sich beim Schlittschuhschritt auf den Ski rauf und später scheidet er dann auch aus. Also da war es, aber eigentlich war es vorbei. Nach der ersten Sekunde war es schon vorbei. Sonst gewinnen wir vielleicht hier auch den Herrenabfahrtslauf. Also eine unglaubliche.
Und ist interessant. Das, was ihm passiert ist, hat man eigentlich in der Folge nirgendwo gesehen, dass einer beim Startweg sein Ski verliert, oder?
Nein,
weil er im Aufi steigt.
Ja, genau. Steigt drauf, hat man vorher nicht gesehen, ja. Kam nachher nicht mehr vor. Warum auch immer das sozusagen passiert ist, wissen wir nicht mehr. Es bleibt auch eine dieser kuriosen Geschichten der Ski-WM in Saalbach. Was ist denn Saalbach-Hinterklemm für ein Ort, für den Reporter, für die Skiläufer, jetzt im Vergleich auch zu Kitzbühel? Wir haben über Kitzbühel gesprochen, wir haben über Wengen gesprochen.
Saalbach-Hinterklemm ist ein sympathischer, netter Skiort immer gewesen, keine Frage. Und die Menschen fahren auch gerne dorthin, weil sie auch vielleicht nicht unbedingt die High Society erleben wollen, sondern sie wollen einfach schöne Pisten haben. Die hat es dort immer gegeben. Die anderen haben auch schöne Pisten, keine Frage. Aber es war ein richtiger Skiort. Mehr Rummel gibt's in großen Orten. Aber dort war kein großer Rummel, sondern das war auch nicht so groß und es war nicht so viel Platz und es war nicht so viel Hotels und es hat auch nicht so viele Menschen gegeben, die dort Platz gehabt haben, die hingekommen sind, sondern es war eine sehr familiäre Weltmeisterschaft und vielleicht hat sie gerade deshalb den Österreichern so gelegen, weil der Österreicher ist ja auch eher ein ruhiger, sympathischer Mensch. Dem hat es dort gefallen und unseren Läufern, auch wenn zum Beispiel gerade der eine oder andere es nicht geschafft hat, aber wir waren so erfolgreich bei dieser Weltmeisterschaft. Bin heute noch stolz.
Genau. Und, sollte man vielleicht auch noch kurz erwähnen, ein falscher Österreicher hat auch einen Titel geholt. Mein Freund Marc Girardelli hat den Slalom gewonnen. Auch über ihn haben wir schon eine Episode gemacht. Das ist die Wengen-Episode. Auch er hat sich hier quasi in die Siegerliste eingetragen und hat dann den Slalom dort gewonnen.
Ja, der Marc ist ja ein lieber Kerl. Mit Marc haben wir ja eigentlich miteinander ja oft kommuniziert, ja, und haben viel Freude mit ihm zusammen gehabt. Er war einfach ein toller Skifahrer. Und das war unglaublich. Es war so ein anderes Beispiel. Nimm jetzt her den Girardelli und nimm her die Österreicher. Die Österreicher kamen in ein großes Team. In dem Team wurde gearbeitet mit vielen Trainern und mit allen möglichen Leuten. Und es hat den Erfolg gebracht. Und da kommt der Vater mit seinem Sohn.
Genau.
So hat das begonnen. Der Papa mit dem Sohn. Und der Sohn wurde zu einem Weltstar, weil der Papa ihn gedrillt und gejagt hat und zur Härte gebracht hat. Am Ende hat man oft gesagt, der Bub wird es dem Vater nie verzeihen, dass er auf so viel in der Jugend verzichten musste. Nein, bei den Erfolgen kann der Bub dem Vater nur Danke sagen, dass er solche Erfolge geschafft hat durch den Vater, der ihn zum Erfolg getrieben hat.
Genau, und 91 war er dann im Slalom, hat er die Slalom-Goldmedaille hier geholt, hat Alberto Tomba verwiesen, damals auf den vierten, aber Alberto hat schon noch seine Erfolge gehabt. Vielleicht machen wir eines Tages noch eine eigene Folge über den sympathischen Italiener Alberto Tomba. Kehren wir zurück nach Saalbach, 91, viele große österreichische Erfolge, kuriose Geschichten. Und dann gibt es noch diesen anderen Teil von dieser WM, so ein bisschen dieser dunkle Schatten, der im Nachhinein auf dieser WM liegt. Wir haben es schon kurz gesagt, wenige Monate, 3 Monate später nach der WM stirbt Rudi Nierlich, ein tragischer Autounfall, es war eine nasse Fahrbahn, es war regnerisch, er kommt von der Straße ab, stürzt glaube ich in ein Haus, Genickbruch, war sofort tot, er war erst 25 Jahre alt, das war bei St. Wolfgang in Salzkammergut, nicht weit weg von seinem Elternhaus. Und dann auch Uli Meier, die dann auch viel zu früh von uns gegangen ist, glaube ich dann ein paar Jahre später bei diesem tragischen Unfall auch ums Leben kommt, bei einem Skirennen, wo sie auf einen nicht damals ausreichend geschützten Holzblock gestürzt ist. Was erzeugt denn das auch in einem Reporter für Menschen? Das sind ja Menschen, die man auch gerne gehabt hat. Das ist ja, das macht dann klar, wie schnell es auch vorbei sein kann wieder.
Also zu meiner Zeit, damals war das ein Schock, auch für mich, diese schweren Unfälle, die da passiert sind und die tödlichen Unfälle. Ich war beim Rudi Nierlich seinem Begräbnis dabei, weil es war für mich eine persönliche Verpflichtung, einfach hinzufahren, wenn du jemanden verlierst, der für dich so viele Erfolge gemacht hat, die du übertragen durftest. Und bei der Uli Meier war es genauso. Wir waren also damals einfach unterwegs und man musste einfach auch zum Begräbnis kommen. Denn wir haben einfach immer daran gedacht, euch verdanken wir auch unsere Erfolge. Wir übertragen den Menschen, dass wir erfolgreiche Österreicher haben und die Leute sind begeistert von den Übertragungen, weil wir gewonnen haben. Wenn wir nie was gewonnen hätten, hätten die Leute auch nicht zugeschaut und es wäre gar nichts gewesen. Also daher, so bitter es war, aber es war eine Notwendigkeit und eine Verpflichtung, eine persönliche Sache, für mich damals zu den Begräbnissen dieser beiden Topsportler zu gehen.
Genau, Alberto Tomba war da beim Begräbnis in der dunklen Sonnenbrille, hat er, glaube ich, die eine oder andere Träne verdrückt, war ein Freund auch von Rudi Nierlich, hat später auch selber gesagt im Interview, wenn der nicht so früh gestorben wäre, hätte er am Ende weniger gewonnen. So, ja, so ist es halt
hat
auch.
Er recht,
so schnell kann es halt auch gehen. Das ist so ein bisschen dieser, ich würde nicht sagen der Fluch von Saalbach, aber das ist so ein bisschen als der Schatten, der hier bleibt. Was ist denn so das Besondere, auch aus Reportersicht? Du warst ja wahrscheinlich bei sehr vielen Skiweltmeisterschaften, du hast sicher irgendwo aufgezeichnet, bei wie vielen. In irgendeiner Folge haben wir das auch schon verraten. Was macht das Besondere einer Heim-WM eigentlich aus?
Das Besondere einer Heim-WM macht die Begeisterung des Publikums aus. Denn eine Heim-WM wird ja zumeist nur in Ländern übertragen und in Ländern gemacht, wo auch erfolgreiche Skifahrer sind. In Österreich bewerben sich viele und möchten gerne am liebsten jede WM in Österreich austragen. So viele interessante Orte gibt es. Alle kriegst du aber nicht, weil auch die anderen Länder möchten natürlich auch das machen. Die Schweizer mit Recht, die Italiener, die Franzosen, die Deutschen, alle wollen drankommen. Und deshalb ist es etwas Besonderes, wenn du an einer WM teilnehmen kannst, weil erstens einmal die WM alle 2 Jahre stattfindet. Das ist natürlich ein kürzerer Zeitraum, genau. Nicht 4 Jahre. Das ist schon eine schöne Zeit, um dann bei Olympischen Spielen genau. wieder dran zu kommen und alle 2 Jahre Weltmeisterschaften. Und es ist etwas, da bleibt man einfach auch mit den Leuten persönlich viel enger beisammen. Die heuer fahren, die fahren in 2 Jahren zu 90% unter Garantie wieder und vielleicht noch ein paar dann wieder und so. Und wenn du nur bei Olympischen Spielen bist, dann sind es maximal 2 Olympische Spiele, wo du die gleichen hast, die anderen kommen wieder neu. Ist auch interessant, wenn wieder neue aufkommen.
Klar, natürlich.
Aber die Persönlichkeit, die Herzlichkeit und das persönliche Freundschaftsverhältnis, das du im Skisport hast, zu den Damen und Herren, mit denen man gemeinsam so viel Zeit verbringt, das ist schon etwas Besonderes. Das möchte ich wirklich nicht missen. Egal ob mit den Damen oder mit den Herren, bin viele Damenrennen unterwegs gewesen und zum Schluss halt dann alle Herrenrennen. Aber es war was Besonderes. Und es ist einfach etwas, das ich überhaupt in meinem Leben nie vergessen werde, weil so eng mit Sportlern bist du nie beisammen wie mit Skifahrern.
Damit, glaube ich, können wir diese Episode auch wieder abschließen aus Saalbach. Außer wir haben noch irgendetwas Wichtiges vergessen. Ist dir irgendetwas noch in Erinnerung geblieben? Irgendeine Anekdote aus Saalbach, die wir noch nicht erzählt haben, aus deinem reichen Fundus? Du sitzt ja auch mit genug Zetteln, bist wie immer auch beim Podcast top vorbereitet, muss man sagen, wie einst auch. Gibt es doch irgendwas zu ergänzen, bevor wir hier auch unsere Episode 13 wieder abschließen?
Ich möchte eigentlich zum Schluss nur sagen, dass es selten der Fall ist, dass eine Heim-WM so erfolgreich ist für das Heimland, wie die für Österreich war. Und das war das Schöne daran. Trotz all der Tragik, die es rund um Saalbach auch gegeben hat, in diesen Tagen und Jahren, die es da gegeben hat. Und daher, glaube ich, war Saalbach eine ganz besondere Weltmeisterschaft. Denn die Erfolge, trotz aller Probleme, die es gegeben hat, die wird man ein Leben lang nicht vergessen.
So ist es. Ich hoffe, dass ihr auch diese Episode zumindest eine Zeit lang nicht vergessen werdet. Jetzt braucht ihr kein Leben lang an das erinnern. Das war's auch schon wieder. Das war Episode 13 von Erinnerungen eines Norweger-Pullis, wo Vater, Sohn, Seger alle 14 Tage über große nationale, internationale Sportereignisse sprechen. Immer aus erster Hand, weil du ja sie live für uns kommentiert hast. Diesmal waren wir dabei, als Rudi Nierlich seinen Riesentorlauf-Weltmeistertitel in Saalbach verteidigt hat, schon am Boden liegend mit seiner weißen Zipfelmütze sich ins Ziel rettete und dann plötzlich Weltmeister war. Man hat die Fahrt und den Sturz von Alberto Tomba im Fernsehen nicht gesehen, auch wahnsinnig kurios, aber so war es heute, er war Weltmeister, dann kurz danach leider tragisch verunglückt, aber sein Sieg macht ihn unsterblich und unvergesslich. Rudi, das wird niemand in Österreich je vergessen. Ihr könnt uns gerne schreiben auf Instagram norwegerpoli.at. Ein E-Mail gibt's auch, podcast@norwegerpoli.at. Wir freuen uns über Anregungen, über Wünsche, über eure Erinnerungen an große österreichische Sportereignisse. Ich hoffe auch, dass in einem heißen Sommer diese Episode so ein bisschen Abkühlung schafft. Wir sind zurück gewesen im Wintersport. Wir melden uns in 14 Tagen wieder, dann mit Episode 14. In diesem Sinne, vielen Dank wie immer fürs Zuhören und ciao, baba, auf Wiederhören.
Ciao, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich freue mich auf alle Fälle schon wieder auf euch.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.